Guten Abend, alle beieinander. Gestern Abend haben wir den ersten Teil des Vortrages, den Sturm ernten, gehört. Und da haben wir gesehen, die wesentlichen Organisationen, die von dem katholischen System gegründet wurden. Wir sprachen schon über die Ritter von Malta, die Jesuiten, Opus Dei und alle diese Organisationen. Und dann haben wir uns so ein wenig befasst mit den Bilderbergern. Und ich habe behauptet, dass wir heute Abend sehen werden, wo sie eigentlich herkommen, wer die eigentlichen Gründer sind. Naja, und davon kann man seine Schlussfolgerungen dann machen. Die Bibel sagt, die Wolken großer Wasser aus. Und hier wird ein Endgeschehen geschehen und ein Sturm wird kommen. Und alles dieses, wovon wir geredet haben, wird weggeputzt werden vor dem Herrn. Also, wo kommen die Bilderberge eigentlich her und was für eine Rolle spielen sie? Da ist ja so viel Mythos rund um die Bilderberge und da wird mehr geredet über Bilderberge, als was möglich Tatsache sein kann. Und das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich möchte nur wissen, wo kommen sie her, wer hat sie gegründet und was kann der Grund sein, warum solche Organisationen überhaupt existieren. Und was wären da wohl die besten Quellen, die man da gebrauchen kann? Ich denke nicht, man kann besser gehen als die Bilderberg-Webseite. Dann hat man es ja direkt aus dem Munde. Und ich möchte euch gerne ein paar Stückchen vorlesen. Und vielleicht sollte ich noch sagen, man kann in so einem Vortrag nicht alles lesen, was da steht, rein aus Zeitgründen. Aber wenn die DVD dann einmal da ist, dann kann man ja das anhalten und man kann sich das ansehen und dann kann man das in Ruhe selber lesen. Also hier ist ein Auszug, das kommt direkt von ihrer eigenen Webseite. Eldon Hatch hat das Buch geschrieben, His Royal Highness Prince Bernhard of the Netherlands, an authorized biography, also eine ganz offizielle Biografie, Autobiografie vom Prinz Bernhard selber. Und er schreibt hier, es gab absolut keine Öffentlichkeit. Das Hotel war von Wachleuten umringt, sodass kein Journalist näher als eine Meile herankam. Die Teilnehmer verpflichten sich nicht, aus den Diskussionen an die Öffentlichkeit zu tragen. Jeder Anwesende, Ministerpräsidenten, Außenminister, politische Parteichefs, Vorsitzende, Großbanken und so weiter, die waren alle da beisammen und das war ein Geschehen, das seinen Namen bekam von dem Hotel, wo dieses Ereignis stattfand zum ersten Mal. Da waren Akademiker und dann sagt das der Bericht, dass als die reinkamen, da waren sie allen gleichgestellt, sodass da ein Gedankenaustausch sein könnte, der nicht unter Zwang stand. Jenes Treffen und die Nachfolgen, die auf die Geschichte unserer Zeit einen großen, vielleicht unabsehbaren Einfluss hatten, sind meines Erachtens Prinz Bernhards stolzeste Errungenschaft auf dem Gebiet westlicher Einheit und internationaler Verständigung. Gut, jetzt können Sie uns vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen. Die Idee stammte ursprünglich nicht von Bernhard, sondern entsprang dem brillanten Geist von Dr. Josef H. Rettinger. Rettinger war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die durch Europa eilte und vertrauliche Gespräche mit Premierministern, Gewerkschaftsführern, Industriemagnaten, Revolutionären und Intellektuellen führte, kurz all den nicht-kommunistischen und möchte gern Herrschern der freien Nationen Europas. Obwohl die Leute nicht aufhören, Rettinger, einem Mann aus dem 18. Jahrhundert, der im 20. Jahrhundert wirkte, zu nennen, war er das ganz und gar nicht. Er kam direkt aus der Renaissance. Statt der für das 18. Jahrhundert typischen skeptischen, affektierten Haltungen prägte er seine, was? Jesuitische Überzeugung. Wo kommt das her? Wo kommt dieses Zitat her? Nicht irgendeine Quelle, das kommt direkt von ihnen. Dass der Zweck die Mittel heiligt und das borgische Talent verrenke. Doch seine Zwecke waren niemals selbstsüchtig. Sie waren gut. Ja, wenn man in diesen Gremien ist und man hat dieses Ziel, dann sind sie wahrscheinlich gut. Obwohl sein Name außer Eingeweihten praktisch niemand bekannt ist, das ist ja auch ein interessanter Satz. Nur die Eingeweihten, die kennen ihn gut. Schrieb er auf heimliche Weise mehr Geschichte als viele Männer, die mit Pauken und Trompeten begrüßte und mit hupenden Fahrzeugkolonnen chauffierte. Lauf der offiziellen Publikation der Europäischen Kulturzentrums war Rettinger die wichtigste Schlüsselfigur für die große Europäische Union. Also ihr habt euer Europa einem Rettinger zu verdanken. Die Europäische Liga für wirtschaftliche Zusammenarbeit, woraus der gemeinsame Markt entstand. Die europäische Bewegung und das europäische Kulturzentrum gäbe es ohne ihn heute ebenfalls nicht. Der Haager Europakongress, aus dem der Europarat entstand, war sein Verdienst. Rettinger war vor allem Realist und wusste, dass selbst ein Europa, vereinigtes Europa ohne Amerika nicht existieren könnte. Also die beiden müssen zusammenarbeiten. Das sagt die Bibel ja auch schon. Also Josef Hieronym Rettinger, so sah er aus, und hier ist ein berühmtes Bild von ihm, hier rechts, wo er mit dem Minister, General und Premierminister und polnischem General zusammensteht. So sah der Mann aus. Also wissen wir jetzt von der Quelle direkt, dass wir es mit Jesuiten zu tun haben, und dann können wir auch dieser Quelle eher vertrauen, denn die sagt das Gleiche. Was haben die EU und die Jesuiten miteinander zu tun? Und wie passen die Bilderberger mit ins Bild? Die nachfolgenden Informationen sind ein Bruchteil derer, die ich in dem Buch Drahtzieher der Macht entnommen habe. Der Autor Gerhard Wisniewski, Politikwissenschaftler und freier Journalist, hat am Anfang, wie auch im Buch an sich, bemerkenswert viele Bezugsquellen genannt. Und so ein kleines Zitat. Und so gründete er 1946 gemeinsam mit dem belgischen Premierminister Paul van Zeeland die European League for Economic Cooperation. Generalsekretär war der Jesuit Josef Hieronym Rettinger. Damit dürfte er der wahre Gründer der EU sein und hatte die gleichen Ziele wie die USA, ein Europa ohne Grenzen. Also dieser Gedanke eines vereinigten Europas haben wir der katholischen Kirche zu danken und vor allem in ihren Geheimlogen und ihren Geheimorganisationen unter der Führung der Jesuiten. In Amerika bastelte er daran, das American Committee for a United Europe, hauptsächlich finanziert aus Rockefeller Stiftung, jene Stiftung, aus der die Bilderberger entstanden und finanziert werden sollten, also das Geld kommt von diesen Rockefeller Instituten und die stehen wiederum, wie ich schon in vorigen Vorträgen gesagt habe, auch unter diesem System und sind nicht unabhängig, so wie die meisten Medien das haben wollen. Rockefeller scheint also neben der Gründung der EU auch maßgeblich an der Gründung der Bilderberger teilgehabt zu haben. Doch wer könnte der Strippenzieher der Bilderberger sein? Jener Mann, der ein Freund von Rockefeller und fast allen anderen Grundmitgliedern der Bilderberger war, Josef Hieronym Rettinger, Jesuit. Also es scheint, dass die katholische Kirche durch alle diese Organisationen, durch ihre Ritter von Malta, nicht nur die FBI, nicht nur die CIA, nicht nur die größte Wehrmacht der Welt, nicht nur Europa und deren Dienstlichen, nicht nur die Gewerkschaften, nicht nur die großen Ökonomiespieler, sondern vieles anderes, inklusive religiöse Teile, im Griff hat. Also diese Organisation überrollt das totale Denkengut des Königs des Südens. Hier ist noch ein interessantes Zitat von Watchpair. Werfen wir einen Blick auf Europa. So sollte sich erfüllen, was in Artikel im Sunday Telegraph 21. Juli 1991 geschrieben hatte. Karol Wojtyla bereitet sich still davor vor, den Mantel umzulegen, von dem er feierlich glaubt, es sei sein göttliches Recht, ihn zu tragen, und des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches, der vom Ural bis zum Atlantik regiert. Die katholische Kirche erreicht das durch ihre politischen Flügel, die Christendemokraten und die christlich-sozialistischen Parteien, und die Grundväter der EU ernten nun die ultimative Belohnung, Heiligungsstatus, Heiligenstatus. Der Papst hat, als sie de Gasperi, Robert Schumann und Konrad Adenauer selig gesprochen. Also hier ist ein katholischer Heiliger. Als sie de Gasperi, wer war er? Er war italienischer Staatsmann und Politiker, Gründer der Christlichen Demokratischen Partei, und von 1945 bis 1953 war er Premierminister von 8 aufeinanderfolgenden Regierungskoalitionen. Also er regierte hier am Anfang in diesen Bereichen. Und dann Robert Schuman und dem Deutschen Konrad Adenauer waren Grundväter der Europäischen Union. Und darum wurde er auch selig gepriesen. Robert Schuman, wer war das? Der war von Luxemburg, französischer Staatsmann, Christendemokrat, unabhängiger politischer Denker, Aktivist, als zweimaliger französischer Premierminister. Also das waren die großen Männer. Er war auch beschäftigt mit dem Euro-Apparat und NATO-Gründung und so weiter. Also diese Vereinigung Amerika, Europa, das wird schon lange geplant. Was wir heute sehen, ist nur das Endspiel. Ist nur das Endspiel. Konrad Adenauer, brauchen wir ja nicht zu viel drüber lesen, den kennt ihr ja, führte als westdeutscher Kanzler sein Land aus den Ruinen des Zweiten Weltkrieges und arbeitete mit Frankreich und USA und baute wieder das Wirtschaftswunder hier in Deutschland auf, gründete diese politischen Parteien, Mitglied von NATO, Verbündete der USA. Der Vatikan sagt, die Finanzprobleme der Welt zeigen, dass die Politik die Religion brauche. Also die beiden müssen jetzt wieder verknüpft werden. Der König des Südens muss weichen und Rom muss den alten Status von vorher wieder zurückbekommen. Und Deutschland hat einen Besuch nötig. Den habt ihr ja miterlebt. Papst spricht vor dem Bundestag. Aber jedes Schrittchen, ich habe schon gemerkt, jedes Wörtchen auf die Goldwaage legen und möglicherweise untersuchen, was sagt er durch sein Verhalten, da wo er hingeht und die Worte, die er gebraucht, die meistens so sind, dass der normale Sterbliche glaubt, er hat ja gar nichts gesagt. Was hat er denn da gesagt? Aber zwischen den Zeilen hat er vieles gesagt. In seiner mit Spannung erwarteten Rede im Bundestag hat Papst Benedikt die Politik zum Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden aufgerufen. Letzter Maßstab eines Politikers für seine Arbeit dürfte nicht der Erfolg und schon gar nicht materieller Gewinn sein, meinte Benedikt am Donnerstag in seiner philosophisch angelegten Aussprache über die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates. Hier bekommt er Applaus nach der Rede, er hebt die Hände, hier wird er begrüßt, da sitzt er. Und was hat er denn eigentlich gesagt? Wir müssen das mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Er sagt, sie anerkennen damit die Rolle, in der er da sprechen darf, die dem Heiligen Stuhl als Partner innerhalb der Völker- und Staatengemeinschaft zukommt. Global. Von dieser meiner internationalen Verantwortung her möchte ich Ihnen einige Gedanken über die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaats vorlegen. Komm, ich sag euch mal, wo es lang geht, ihr lieben Deutschen, ohne dass ihr versteht, was ich euch sage, außer wenn ihr Insider-Eingeweihte seid. Nimm das Recht weg. Was ist dann ein Staat noch anders als eine große Räuberbande, hat der heilige Augustinus einmal gesagt. Wir Deutsche wissen es aus eigener Erfahrung, dass diese Worte nicht ein leeres Schreckgespenst sind. Für die Entwicklung des Rechts und für die Entwicklung der Humanität war es entscheidend, dass das sich christlichen Theologen gegen das vom Götterglauben geforderte religiöse Recht auf die Seite der Philosophie gestellt, Vernunft und Natur in ihrem Zueinander als die für alle gültige Rechtsquelle anerkannt haben. Danke. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er das sagt und keiner hat es ungefähr kapiert. Er hat es ja bei der UNO auch gesagt. Da hat das ja auch gesagt. Da hat er gesagt vor all diesen Menschen in der englischen Sprache, dass Menschenrechte beruhen auf Vernunft und Natur. Natürliches Gesetz, im Englischen natural law. Jetzt, wenn wir natürliches Gesetz im katholischen Sinne nicht verstehen, dann wissen wir nicht, was der Papst gesagt hat. Denn natürliches Gesetz ist die Hauptbasis der Philosophie der katholischen Lehre. Es ist die Hauptbasis, die wichtigste politische Lehre und Rechtslehre in dem katholischen System, das weiterhin ein weltweites Rechtssystem werden muss. Der Papst hat bei der UNO gesagt, dass diese grundlegenden Dinge, die müssen der Maßstab sein für das weltliche Recht und für Menschenrechte. Und wenn man dann nachschlägt, was die da glauben, dann muss man zu den Professoren und zu den Menschen gehen, die das lehren, was heißt Vernunft und Natur im Rechtssystem des Papsttums. Das Papsttum lehrt nämlich, dass der Mensch nicht total gefallen ist. Wogegen die Bibel lehrt, dass der Mensch total in allem gefallen ist, dass da in uns nichts Gutes wohnt und dass wir ohne Christus überhaupt gar nichts erreichen können. Aber nicht das Papsttum. Der Papst behauptet, dass durch seine, und so sagt er es buchstäblich, die Zitate sind in einem anderen Vortrag, wenn ihr den sehen wollt, es geht über das Gesetz zunichte gemacht, da könnt ihr alle die Zitate, von wo er es sagt, wo er sagt, dass seine Vernunft kann beschließen, was recht ist, was richtig ist, was Gesetz ist. Und er braucht dafür nicht Gott. Also die Richtlinien der Bibel sind nicht das Maßstab für was richtig ist und was verkehrt ist, sondern sein Verstand alleine Und wenn sein Verstand ihm sagt, dass die Richtlinien der Bibel universal nicht angebracht werden können, dann muss er sie ändern. Und somit hat er das Recht, göttliches Gesetz zu ändern. Und sein eigenes Gesetz aufgrund seiner Vernunft der Welt anzubieten. Und dieses Gesetz ist nicht nur für eine Gruppe oder eine Glaubensgemeinschaft. Nein, dieses Gesetz ist für alle Völker, alle Nationen, alle Gruppierungen, alle Religionen. Denn sie beruhen nicht auf der Schrift, sondern sie beruhen auf seiner Vernunft. Das ist schlimm. Und dann sagt der Papst, weil er diesen Stuhl, den er hat, besitzt, so hat er gesagt zu den Studenten in Rom, weil er diesen Stuhl hat, hat er diese erhöhte Position, die ihm die Möglichkeit gibt, das besser zu verstehen und umzusetzen als irgendein anderer auf diesem Planeten. Also hier haben wir die Machtbasis der katholischen System, des katholischen Systems. Und wie die Professoren schreiben, dass dieses Naturgesetz der katholischen Kirche ist das größte Geschenk, wenn wir es so sagen können, an die Menschheit. Und es ist das System, was dem Papst die Macht gibt, um Moral zu diktieren. Also was hat er hier im Bundestag gesagt? Er hat gesagt, wenn ihr Gesetze macht, dann werdet ihr die nach dem Vernunft- und Natursystem machen. Und das ist meine Ethik. Mit anderen Worten, ihr gehört mir. Ihr gehört mir. Ihr gehört mir. Das ist schon frech, dass er das hier gesagt hat und bei der UNO. An der Grenze zur Beleidigung. Zusammentreffen des Papstes mit Vertretern der evangelischen Kirche in Erfurt, ein Desaster. Nicht einmal im Ansatz erfüllte Benedikt die Hoffnung auf eine positive Würdigung der Reformation. Denn sein Umgang mit den Protestanten war sensationell, sensationell gleichgültig, herablassend, ja kaltschnauzig. Über den Glauben werden nicht verhandelt. Das ist eines Theologen vom Range Josef Ratzingers unwürdig und grenzt an eine Beleidigung seiner Gesprächspartner. Also einerseits, wenn es kommt zum Glauben direkt, was ist der Glaube? Protestanten, ihr unterordnet euch mir gegenüber. Das ist interessant, das ist alles in seinem Handeln hier in Deutschland. Und dann ein Machtspiel. Komm, ich zeige euch, welche Macht ich habe. 100.000 Menschen besuchen den Abschlussgottesdienst. Und er wird begeistert empfangen. Und dann sagt er hier, Etzelbach als katholischer Pilgerstätte beruft er hervor. Und er sagt, in zwei gottlosen Diktaturen, die es darauf anlegten, den Menschen ihre angestammten Glauben zu nehmen, waren sich die Eichsfelder gewiss hier am Gnadensort Etzelbach eine offene Tür. Und sie sind Beispiel für ganz Deutschland. Also was sagt er denn eigentlich? Protestanten, über Theologie wird hier nicht diskutiert. Katholiken, ihr wart die Basis dieses Landes. Und dann geht er und sagt, hier beim Treffen mit dem EKD-Vorsitzenden, sagt er über Martin Luther, er war ein leidenschaftlicher Gottessucher. Die Worte werden sehr gut gewählt, habt ihr das gemerkt? Die werden sehr gut gewählt. Sagt er, Martin Luther hatte recht. Sagt er, die Kirche war verkehrt, wir hätten doch ein paar Dinge machen müssen, so wie Martin Luther es gesagt hat. Hat er das gesagt? Nein, Martin Luther war ein Gottessucher. Weiter sagt er gar nichts und die Leute sind damit zufrieden. Hallo, wieso denn? Und dann geht er zum Augustinerkloster und betont wieder die Gemeinsamkeit von Katholiken und Protestanten. Und dann geht er zu dem ökumenischen Rat und sagt, wir müssen alle ökumenisch sein. Was sagt er denn eigentlich? Also, ihr dürft nichts sagen, habt nichts zu sagen über die Theologie. Martin Luther, ich werde ihn tolerieren. Ökumene ist alles. Was ist Ökumene? Was ist man denn da, wenn man unterschrieben hat bei der Charta Ecumenica? Dann hat man ja gesagt, ich akzeptiere den Papst als Oberhirten, als Nachfolger Petri. Das heißt, ich akzeptiere seine Vollmacht und ich akzeptiere, dass er unfehlbar ist. Das ist ganz brillant gemacht. Dann trifft er noch die Muslimen und sagt so, wir sind alle beieinander und komm, ich schaue euch, wie viel Macht ich habe, Deutschland. Und dann geht er wieder nach Hause und alle sind begeistert und wissen gar nicht, wie frech er war. Cameron says, Euro needs single government. Also erstmal Cameron sagt, Euro braucht einzelne Regierung. Eine erfolgreiche Eurozone brauche eine einzelne Regierung. Wenn sie ordentlich funktionieren soll, sagte der britische Premier David Cameron in einem Zeitungsinterview am Mittwoch. Nirgendwo in der Welt gibt es eine einzige Währung, die mehrere Regierungen hat, sagte Cameron der britischen Daily Mail. Ein sinnvoller Euro würde für mich heißen, dass die Länder der Eurozone eine viel stärkere koordinierte Wirtschafts- und Schuldenpolitik haben, sagte er. Also jetzt müssen wir lesen, was so hinter den Kulissen los ist. Die Engländer regen sich auf. EU plot to scrap Britain. Anschlag gegen Großbritannien, EU-Anschlag. Führende Eurokraten arbeiteten im Untergrund an der Schaffung eines supermächtigen EU-Präsidenten, um ihren Traum der Abschaffung Großbritanniens zu erfüllen. Eine verdeckte Gruppe von EU-Außenministern hatte Pläne geschmiedet, die Posten des Europaratspräsidenten, zur Zeit Herman von Rompuy, und des europäischen Kommissionspräsidenten, zur Zeit José Manuel Barroso, zu verschmelzen und einen super Führer zu machen. Einen europäischen Kaiser suchen wollen sie hervorbringen, wie Napoleon Bonaparte ihn anstrebte. Oder eine Rückfuhr zum heiligen römischen Reich Karls des Großen. Ist es nicht interessant, dass die Medien so berichten, dass Europa im finsteren Mittelalter dominierte. Sie sind besorgt, dass David Camerons Regierungskoalition nichts unternimmt, den finsteren Anschlag zu verhindern. Aufgedeckt wurden die geheimen Gespräche durch Lloyd Stoddart von der Independent Labour Partei. Das ist eine Verschwörung von Leuten, die den Nationalstaat abschaffen und die Vereinigten Staaten von Europa schaffen wollen, sagte er. Die ganze Sache ist bekloppt. Diese Leute verfolgen entschlossen ihr endgültiges Ziel. Europaparlamentarier Paul Nuttall von der UK Independence Partei sagte, die Idee ist wirklich lächerlich und darf auf keinen Fall umgesetzt werden. Es klingt, als wollen sie zurück in die Zeit des heiligen römischen Kaisers. Ach, der arme Kerl, der hat keine Chance. Weiß er nicht, dass die Bibel schon sagt, dass sie die Macht dem Tiere geben werden? Sie haben keine Chance. Und als Europa gegründet wurde und der erste Europapräsident hier regierte, haben sie diese Poster schon rausgesteckt. Es gibt einen neuen Turmbau zu Babel. Gott hat die Völker getrennt. Wir werden sie wieder zusammenbringen. Wir werden es tun. Dieses neue Babylon ist im Anbau und diesmal werden wir siegen. Es wird nicht wieder kaputt gehen. Handelsblatt, ESM könnte Budgetrecht verletzen. Ja, die ESM, dieser Stabilisierung der Banksystem, dieses globale System, was jetzt über Europa regiert, darf nicht angefochten werden, darf nicht befragt werden, hat volles Recht und volle Macht, Geld den Ländern zu entziehen. Sie haben nur 7 Tage, um zu bezahlen, wenn sie fragen. Die verschiedenen Mitgliedsländer müssen so und so viel Geld geben. Wenn eines oder zwei oder 5 oder 6 oder 10 von denen nicht mehr zahlen können, dann müssen die anderen zahlen. Die Mächtigen werden dann mehr zahlen als die Schwächeren und sie dürfen es nicht weigern. Es darf auch nicht gefragt werden, was wird da passieren. Also wir haben jetzt hier ein System, wo da eine Macht ist, die genau sagt, wo es lang geht. In Englisch ist da ein, wie sagt man da, a saying, ein Sprichwort. Ja, talk is cheap, money buys the whiskey. Das heißt, zu reden, das ist billig. Es kostet Geld, um den Whisky zu kaufen. Wir reden jetzt nicht über Whisky, es geht um andere Dinge. Aber wer den Geldbeutel beherrscht, der beherrscht was? Der beherrscht alles, der sagt, wo es lang geht. Das ist, worum es geht. Und diese obrige Macht ist jetzt fast so wie die Federal Reserve. Die wird auch nicht, die steht auch nicht unter Recht. Die kann auch machen, was sie will. Die Amerikaner regen sich auf, aber es hilft nichts. Wir haben Duplikatsysteme in beiden Gegenden jetzt. Und da ist eine Übermacht, die das kontrolliert. Und diese Übermacht liegt bei der katholischen Kirche. Denn alle Gründer waren entweder Agenten der katholischen Kirche oder sie wurden geführt in diese Richtung. Sie wurden als Heilige dargestellt und jetzt habt ihr eine ESM. Das ist ja faszinierend. Wir werden gleich sehen, was die alle vorschreiben. Dann San Pietro e Dintorni von Marco Tassotti sagt, der Papst, Europa und Van Rompuy. Die Unterredung unter 4 Augen dauerte rund 20 Minuten. Also alles ist jetzt bereit. Wir sind jetzt soweit. Wir haben jetzt den Rat, den wir wollen. Wir regieren jetzt. Wir haben jetzt die Macht. Die Länder sind gezähmt. 20 Minuten redet er mit dem Papst und dann tauschen sie ein paar Geschenke und dieser Mann hier von dem Europarat, der kriegt eine Goldmedaille. Ist immer so schön, wenn man eine Goldmedaille bekommt. Man ist so stolz drauf, man kann sie umhängen, man kann sie an die Wand hängen. Ist ja herrlich. Wir leben in einer Krisenzeit. Europa hat große Probleme. Diese Worte sprach Benedikt der 16. auf Französisch, als er neben den EU-Ratspräsidenten Herman von Rompuy am Tisch der päpstlichen Bibliothek saß. Und danach haben sie sich besprochen. Also, lieber Kaiser von Rom, was sollen wir denn jetzt als nächstes tun? Es gibt Menschen in der Welt, die sagen, dass das Papsttum hat doch nicht die Macht. Wie soll das Papsttum alles im Griff haben? Die Bibel sagt, es ist so. Das kleine Horn sagt, es ist so. Hier haben wir eine Theologie, die steht auf einem festen Grund. Paulus hat sie gelehrt, der Mann der Sünde. Johannes hat sie gelehrt, Daniel hat sie gelehrt, die Reformation hat sie gelehrt, die Gründer der Adventbewegung hat sie gelehrt. Und jetzt ist sie nicht mehr gültig? Wir müssen aufhören, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu glauben, dass es vielleicht etwas besser gehen wird, als was die Bibel sagt. Wir brauchen wieder Einheit auf der Grundlage, worauf die Religion der Reformation und der Adventbewegung gegründet war. Wir brauchen wieder einheitliche Theologie über diese Dinge. Darum versuche ich auch, um es so deutlich wie möglich zu machen, dass die Strippenzieher hinter den Kulissen wirklich das kleine Horn sind. Und nicht nur das, dass die Ideologie und die Theologie und die Rechtsansprüche, die sie machen, tatsächlich auf der Agenda sind und irgendwann in Konflikt kommen werden mit Gottes Rechtssystem. Und wenn wir das kapieren, dann können wir endlich eine gemeinsame Front bilden und so viele Menschen wie möglich noch retten vor dem, was kommt. Ich möchte euch nur zeigen, wie die Steine schreien. Und wir als Adventisten sollten ganz vorne sein. Wir sollten der Kopf und nicht der Schwanz sein. Wieso schreit der Schwanz heute mehr als der Kopf? Render unto the Pope. Gebt dem Papst. Hier schreiben sie in diesem Artikel: Es gibt viele Diskussionen um die Frage, ob die EU eine Demokratie, Theokratie, Oligarchie oder kollektive Diktatur ist, aber im Grunde ist sie keins von allem. Sie ist eine Amphiketamie, jo, schwere Worte, ein Staatenbündnis um ein religiöses Zentrum. Eine katholische EU wird zwangsweise zur Unterwerfung des britisch-protestantischen Ethos unter römisch-katholische, soziale, politische und religiöse Prinzipien führen. Das sind Steine, die schreien. Das sind die Politiker, die schreien. Und das sind nicht irgendwelche Politiker, das sind Menschen, die im Kabinett dienen, die diese Dinge betrachten und sagen, hey, hier ist was los. Der Krönungseid der Queen, die Völker des Vereinigten Königreichs gemäß ihren Gesetzen und Sitten zu reagieren und den protestantisch reformierten, gesetzlich etablierten Glauben zu erhalten, das ist, was die Königin tun muss. Aber sie kann es ja gar nicht tun in dem neuen Europa, sagt diese Person. Wer ist denn diese Person? Adrian Hilton, ehemaliger Parlamentsanwärter und Autor von The Principality and Power of Europe. Er unterrichtet Philosophie und religiöse Studien, ist Kandidat für die konservative Partei. Das ist nicht irgendeiner. Dann sagt er, nach europäischer Verfassung wird die EU einen katholischen Kaiser haben, den ein protestantischer Monarch untersteht, also die Königin, untersteht diesem Kaiser, ist natürlich der Papst. Einwilligung in diese Verfassung würde endgültig besiegeln, dass das Vereinigte Königreich sich dem Lehnsherren Europäische Ökumenische Gemeinschaft ergibt. Einem Reich, in dem alles dem Kaiser gebührt und wo der Kaiser Gott ist. Ihm dem Euro zu geben, wäre alles, was seine Vassalenstaaten noch zu leisten hätten. Ist das nicht interessant? Genau, was die Bibel sagt. Hier sitzt er und er gibt sich vor, als ob er Gott wäre. Und er ist auch ein Gott. Das der vorige Jesuitenleiter Kolvenbach küsst ihm den Ring. Da ist der Leiter der Ritter von Malta in den Vereinigten Staaten, Kardinal Egan, küsst ihm den Ring. Da ist der jetzige Jesuitenleiter und da ist der jetzige Führer der Ritter von Malta. Alle küssen sie den Ring. Da sitzt er und er ist ein König. Er sitzt auf seinem Thron und seine Vasallen stehen um ihn her. Und die Präsidenten beugen sich vor ihm nieder. Was muss man noch zeigen, um zu zeigen, dass er die Macht hinter der Macht ist? Ich versuche hier nur wirklich so viel dahin zu tun auf diese Leinwand, dass Menschen zu diesen Gedanken doch kommen. Hier ist die Macht. Da ist der jetzige Präsident der Vereinigten Staaten, da ist die Königin von England. Ich weiß, wir haben das schon oft gezeigt. Seine Vasallen sind immer in Schwarz, er ist in Weiß. Die Menschen jubeln, wenn er auf Besuch kommt. Er kriegt Medaillen und Geschenke. Die Präsidenten der Vereinigten Staaten, angeblich alles Protestanten, knien, als ob sie einen Abgott anbeten bei der Leiche des vorigen Papstes. Und von damals schon, der Kardinal, der Ritter der Malta, Kardinal von New York, die Präsidenten, ob sie links oder rechts sind, ob sie Freunde oder Feinde sind, beide sind sie ihm untertan. Ob sie ein Clinton sind oder ob sie ein Bush sind, das ist egal. Hillary und Obama ins geheime Bilderberg-Rendezvous. Sprecher des Kampagne wollen Versammlungsort nicht preisgeben, doch Berichte räumen ein, dass Kandidaten der Demokraten bei einem Ereignis in North Virginia zusammenkamen. Wie gemeldet wurde, haben Barack Obama und Hillary Clinton einiges daran gesetzt, ihr lang erwartetes Treffen an einem ganz speziellen Ort durchzuführen. Wo? Da, wo die Bilderberger sich treffen. Es ist egal, wer regiert. Sie sind diesem System unterordnet. Und dann können sie in den Medien schlecht gemacht werden, weil sie zufällig Bad Cop spielen. Du kannst Hugo Chavez heißen und du küsst den Ring. Du kannst Bush heißen und du küsst den Ring. Du kannst Jesse Jackson heißen, du musst zum Papst. Du kannst Jeb Bush heißen. Und was ist er? Hier wird er zum Kolumbusritter vierten Grades geschlagen. Und da ist er beim Papst. Die ganzen Regierungen tanzen nach dem Papst. Du kannst irgendeinen Kontinent nehmen. Ich nehme nur zum Beispiel mal diese drei. Der Präsident, der erste Präsident von dem neuen Südafrika, Nelson Mandela. Der zweite Präsident von dem neuen Südafrika, Nelson Mandela. Der dritte und heutige Präsident von dem neuen Südafrika, Zuma. Ritter von Malta mit seiner Ritter von Malta-Ausrüstung auf der südafrikanischen Briefmarke. Also bitte, und ob du jetzt Demokrat bist oder ob du den Republikanern angehörst, ist egal. Ob es die vorige Wahl oder die vorige Wahl war, ist egal. Wir gehen nach Kardinal Egan. Wir sind ihm untertan. Wir werden horchen, was er sagt. Da ist Bush mit seiner Skull and Bones Bewegung. Sein Gegenständer, genau das Gleiche, gleiche Organisation. Wem dienen denn alle diese Menschen? Und die Medien? Wer kontrolliert das? Wer kontrolliert, was wir hören? Und wer sorgt dafür, dass die Gesinnung und die Sichtweise der Menschen in eine Richtung orientiert werden? Und die ganze Welt ging verwundert nach seinem Denken hinter ihn her, weil sie nicht den Unterschied zwischen Bibel und Naturgesetz verstehen. Chris Matthews war Holy Cross Student. Pat Buchanan war Student der Georgetown Universität. Vincent Fox von Fox News küsst den Papst. Das sind die Medien. Wer beherrscht die Medien? Wer beherrscht, was in Hollywood passiert? Mel Gibson empfängt einen Ehrendoktorsgrad von der jesuitischen Loyola Marymount Universität. Für was? Für seinen Film, der die okkulte Seite zeigt? Habt ihr den Film mal je analysiert? Und nicht nur das, wer hat denn geschrieben, was da losgeht in dem Film? Das waren die Jesuiten. Wir werden gehirngespült in einer bestimmten Richtung. Und ob man jetzt ein Politiker ist oder ob man ein Königlicher ist, das ist egal. Hier ist Prinz Albert. Er küsst den Ring. Da ist sein neues Ritterorden. Er ist nämlich Ritter von Malta geschlagen. Er heiratet eine hübsche Frau aus meinem Land, Südafrika. Ein protestantisches Mädchen. Aber sie muss katholisch werden, weil sie mit ihm heiratet. Traurig, traurig. Ob du jetzt König Juan Carlos bist, du küsst die Hand. Wer herrscht in dieser Welt? Ist doch ganz eindeutig. Und springen wir zu den Ostländern, denen die Leute sagen, ja, was von den Ostländern? Bitte. Das erste aus Asien aufgenommene Ordensmitglied war 1837 der persische Monarch Nasser al-Din Schah. Und dann nachher ein paar von den anderen Kaisern. Und jetzt Quito, da ist er. Arms of the Order of the Garter, der Hosenbandorden. Solche dummen Namen, ne? Und hier ist, wer ist das hier? Wer verbeugt sich vor ihm? Obama. Habt ihr euch mal gefragt, warum er sich so tief verbeugt? Warum so tief? Wer steht höher, der Kleine oder der Große? Obama ist Bilderberger, aber der Japaner, der ist Hosenbandorden. Der steht ein wenig höher. Also muss der eine sich ein bisschen niedriger beugen als der andere. Wenn wir nicht sehen, dass dieses System die Welt im Griff hat, dann sind wir wie dieser Vogelstrauß. Ich habe mit Absicht den ersten Vogelstrauß, eine Zeichnung gemacht, aber dieser ist ein wirklicher Vogelstrauß. Der hat nicht wirklich den Kopf im Sand, der hat nur ihn hinter den Hügel, aber es ist ein schönes Bild. Wir müssen die Bibel neu betrachten. Wir müssen wieder auf die Reformgrundlage zurückgehen. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir als Gemeinschaft keine Einheit erreichen. Wir können doch nicht Einheit in Falschheit erreichen. Es muss doch auf Grund und Basis der Wahrheit sein. Und wenn man das aufdeckt, das heißt doch nicht, dass man nicht christozentrisch ist. Aber es zeigt, dass es zwei Seiten gibt und der Mensch muss wählen. Entweder er wählt Christus und seine Satzungen oder er steht bei dem Weltsystem und steht unter der Vernunft des Papstes. Und Martin Luther hat schon gesagt, dass die menschliche Vernunft überhaupt gar nichts taucht. Und ich denke, der Papst ist ein Mensch, wenn ich nicht verkehrt bin. Groombridge sagt, dass Roms heidnische Altäre, heidnische Priester, heidnische Gewänder, heidnischer Aberglaube und heidnische Götter so viele Jahrhunderte als christlich galten, ist ein tiefes Geheimnis. Und wie geheimnisvoll ist auch Roms Einfluss? Nur ein Wort und sofort wird gehorcht. Kein Ort, kein Boden, der nicht unter dieser Kirche Einfluss stände. Im Kabinett von Prinzen, in der armseligen Hütte, überall. Sie kann Parlamente lähmen, Gesetze brechen oder umgehen, Königreiche aufstören, Zwietracht unter Völkern sehen. Geheimnisvoll sind ihre Waffen. Der Glaube ist ihr Ruf, aber die Macht ihr Ziel. Geheimnisvoll sind ihre Schritte. Ihre Unternehmungen beginnen im Verborgenen und wie tief greifen ihre Intrigen. Wir müssen wieder wach werden. Die Mail Online. Gehen wir mal zu den jetzigen Präsidentskandidaten. Sie sind die republikanischen Spitzenkandidaten für das Weiße Haus und Obama wäre dumm, sie abzuschreiben. Einer ist ein Puritaner, dass er keinen Kaffee anrührt. Ach, wie schön. Man ist Puritaner, wenn man keinen Kaffee anrührt. Ich bin ja so froh. Der andere ist ein Hardliner-Christ, der den Iran bombardieren würde. Und das waren die Spitzenführer. Newt Gingrich, der war am Anfang der Wahrscheinliche, ist nicht mehr, weil er zu viel, wie sagt man da, Skelette im Schrank hat. Aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, Religion vorne ran. Und dieser Mann, der war ja interessant, Rick Santorum. Und das war ja ein interessanter Streit zwischen ihm und dem anderen. Er hat auch verloren. Aber es ist interessant, um zu schauen, was glauben diese Menschen und was bieten sie dem Volk an? Der ist noch jung, kann der nächste Kandidat werden. Nächstes Mal kann er ja vielleicht wiederkommen. Es kostete an die 375 Veranstaltungen, aber am Ende ist Rick Santorum Iowas Mann des Tages. Ich brauche nicht alles lesen, ihr könnt es ja lesen, wenn ihr es bekommt. Die beiden, das waren die zwei Gegner der Republikaner. Und er sagt ganz eindeutig, er stimmt nicht überein mit den Gesetzen in Amerika. Wir brauchen wieder göttliche Gesetze. Es muss geändert werden. Wir können nicht erlauben, was der Rechtsstaat heutzutage erlaubt. Wir brauchen Moral. Wir brauchen Kirchenmoral in unseren Gesetzen. Es ist interessant, dass er das in den Raum wirft und dann so viel Ansehen genoss. Knappe Sache. Massachusetts Gouverneur Mitt Romney rechts ging trotz starker Opposition von Rick Santorum links als Sieger aus. Und natürlich die Familie. Der Papst steht ja auch für die Familie. Man muss zeigen, dass wir wieder Familie in den Mittelpunkt stellen. Komm, wir schauen mal nur mal, wo ist da, wer ist da? Und dann lesen wir mal hier in den Enzyklopädien. Santorum und seine Familie besuchen normalerweise die lateinische Messe in der St. Katharina von Siena Kirche bei Washington. Das ist ja gut, er ist katholisch. Am 12. November 2004 wurde Santorum und seine Frau bei einer Zeremonie in der New Yorker Patrick's Kathedrale als Magistralritter und Dame bei den Rittern von Malta eingesetzt. Also was ist er? Ritter von Malta. Wenn man Ritter von Malta ist, was hat man geschworen? Um dem Papst untertan zu sein. Aber nicht nur das. Er ist auch Opus Dei. Opus Dei? Also das sind tief katholische Agenten, die zum Ziel geschworen haben, um die Moralität und die Macht dem Papst zu übergeben. Das sind die Leute, die regieren. Senator McCain, natürlich auch ein Adliger, sagt, komm, wir wählen mit Romney. Ist vielleicht ein Mormone, aber was soll's. Also er ist Mormone. Der Gründer Joseph Smith war hochgradiger Freimaurer. Ebenso wie sein Nachfolger Brigham Young. Laut dem Buch Black Robe hatten sie zu tun mit dem Jesuit Peter de Smet. Die haben das alles schön geplant. Er schreibt, der erste Gründer der Mormonen, am Abend empfing ich Joseph Smith in dem ersten Grad der Freimaurerei in der Nouveau Loge, die sich an meinem allgemeinen Geschäftsbüro versammelt hatte. Ich war in der Freimaurerloge und stieg zum erhabenen Meistergrad auf. War 33 Grad Freimaurer. Das ist Geschichte. Oh, kleine geheime Dinge und das und dies und jenes. Ich war bei so vielen Mormonentempeln in meinem Leben. Ich versuche ja immer, hinter die Kulissen reinzukommen, aber die Türen sind immer geschlossen. Und ich habe mich da mit einem unterhalten und der wollte mich nicht reinlassen. Ich sage, ich will nur ein Bild machen. Nein, du kannst nicht rein, darfst nicht rein. Die haben auch die gleiche Schürze wie die Freimaurer und die kleinen Handzeichen und all das Unsinnige. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihnen geredet und habe gesagt, ja, ihr habt ja so einen interessanten Glauben, ich möchte mal ein bisschen mehr wissen und so weiter. Ich wusste ja schon, was sie glauben, ich wollte es ja nur hören aus seinem Mund. Ihr glaubt ja an Muttergöttin. Und ihr glaubt ja, dass Vater Gott und Mutter Gott nichts Besseres zu tun haben, als ständig Kinder zu zeugen. Und alle diese Milliarden Seelen, die da gezüchtet werden in dem Himmel, die brauchen einen menschlichen Körper. Also müssen die Mormonen, in den frühen Zeiten hatten sie viele Frauen, damit sie Gott helfen können, um diese Seelen unterzubringen. Das ist Wahrheit, ich spotte nicht. Da habe ich gesagt, das steht, das glaubt ihr doch. Ja, sagt er, aber es steht nicht in unseren Lehren. Kommt ein junges Mädchen herzu, die da mitgehört hat, einer von ihnen, und sagt, ja, aber wir singen es. Da habe ich gesagt, sing's mir doch mal vor. Und dann hat sie geguckt und sie wollte nicht. Und dann hat sie es uns vorgesungen. Ich habe es aufgenommen, wo sie singen zu ihrem Vater, Mutter, Gott und so weiter und so fort. Interessanter Glauben. Und der Teufel hat die Wahrheit gesprochen in Eden. So lehren die Mormonen. Und das größte Geschenk, das wir haben aus Eden, ist, dass Eva von dem Baum gegessen hat. Denn ohne diese Gabe der Sünde hätte der Mann keine Freude. Komische Lehren. Per Jan de Smet. Wer war er? Er war Jesuit. Er war einer der leitenden Menschen. Katholischer Priester, Mitglied der Gesellschaft Jesu, sowie Mitte des 19. Jahrhunderts aktiver Missionar unter den amerikanischen Eingeborenen im mittleren Westen Europa, USA. Romney ist Freimaurer und Glied des Rates für Auswärtige Beziehungen, CFA. Brigham Young, Joseph Smiths Nachfolger, nach dessen Ermordung, kam unter der Aufsicht des Jesuitenpriesters Per Jan de Smet, der auch den hochrangigen Freimaurer Albert Pike anleitete. Das ist alles verzwickt. Romneys Verbindungen zu der Elite-Organisation Bilderberger Rat für Auswärtige Beziehungen, CFA, Canada Free Press, berichtete, und der Artikel ist entzogen worden seitdem, sehr aufschlussreich über Romneys Geschäftsbeziehungen zu Elite-Organisationen wie Bilderberger, CFA, Trilaterale Kommission. Das sind alles die gleichen. Ob Obama diesmal siegt, Bilderberger, oder Romney diesmal siegt, Bilderberger. Wer hat die Bilderberger gegründet? Könnt ihr euch erinnern? Die Jesuiten. Wer beherrscht sie? Wer beherrscht die Religionen, unter denen sie resortieren? Er ist wohl Bischof gewesen von den Mormonen, nicht irgendein Mormon. Er war Bischof. Sie resultieren unter den Jesuiten. Offenbarung 13, Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, diesen Vereinigten Staaten, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Jetzt, ich gehe nicht einen Vortrag gegenüber diese Theologie, denn die sind alle auf DVD, kurz gefasst. Das Bild ist ein System, wo Amerika, protestantisches Amerika, die Kirche und der Staat zusammenkommen, so wie Rick Santorum und diese leitenden Figuren gesagt haben, so wollen wir es haben. Und da sagen sie es jetzt öffentlich. Rick Santorum hat ganz öffentlich gesagt, was Kennedy gesagt hat, dass Staat und Kirche getrennt werden müssen, hat er gesagt, bringt ihn zum Kotzen. Hat er gesagt, ganz öffentlich. Also wir sind da bei diesem Zeitpunkt angelangt, wo genau das, was die Bibel sagt, vor unseren Augen in Erfüllung geht. Und hier kommt ein Kirchenrechtsstaat zustande und in Europa kommt ein Kirchenrechtsstaat zustande. Die Wunde geschah hier in Europa. Sie muss hier in Europa heilen. Und dann wird das Tier, das Bundestier, das verbündete Tier, diese Schwesterstadt, die wird die Welt zwingen, um die Moralität Roms zu akzeptieren. So wird's kommen. Und sie werden das Mahlzeichen des Tieres, wo der Papst behauptet, meine Rechtsmoralität beruht auf meinem Verstand. Und ich sage euch, ihr werdet den Sonntag halten und nicht den biblischen Sabbat. Und ich werde euch zwingen, um zu arbeiten an dem Sabbattag und den Sonntag zu heiligen. Gut. In Europa gründen sie die Europäische Sonntagsallianz. Ich gehe nicht viel darüber sagen, es ist alles in anderen Vorträgen sorgfältig aufgezeichnet. Es geht mir jetzt um was anderes. Gemeinsam für vernünftige Arbeitszeiten. Also hier geht es wieder, die Vernunft wird uns sagen, was gut und was richtig ist. Die Europäische Sonntagsallianz. Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen. Jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen. Der Papst hat das so raffiniert gesagt. Das Volk hat diese Gesetze erstmal abgelehnt oder die Europäische Parlament hat es abgelehnt. Und jetzt ist der Druck wieder da. Weil sie haben gesagt, es macht nichts, ob ihr an einem Mittwoch oder an einem Donnerstag oder einen Sonntag Feiertag habt. Da kam die katholische Kirche durch ihre Allianzen, durch ihre Gewerkschaften und sagte, oh, warte einen Augenblick, es macht was. Denn Kinder haben auch Rechte. Und Kinder gehen zur Schule 6 Tage die Woche in diesem Europa. Und der einzige Tag, wo sie frei sind, ist an einem Sonntag. Und wenn die Eltern an einem Sonntag arbeiten, dann wird die Familie geschädigt. Es ist der einzigste Tag, wo sie alle zusammen sein können. Also wenn die Mutter an einem Mittwoch frei hat, dann hat das Kind nicht frei. Und am Sonntag ist da kein Familienleben. Die Familie hat den Sonntag nötig. Gutes Argument. Toll gemacht, katholische Kirche. Hut ab. Ich habe keinen auf, aber wenn ich einen hätte, hätte ich ihn abgenommen. Jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit. Passt auf, was Sie sagen. Eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit. Du darfst nicht mehr arbeiten als so viel. Ach, raffiniert. 1000 Tische für den Sonntag. Shoppst du noch oder feierst du schon? Eine Bewegung um den Sonntag mehr angebracht zu werden. Aber das war nicht für mich so interessant wie das hier. Am 3. Juli steht auf Ihrem Plakat, am 3. Juli im Jahre 321 vor 1690 Jahren trat das Dekret in Kraft, mit dem Kaiser Konstantin den Sonntag zum allgemeinen Ruhetag und Feiertag erklärte. Am 3. Juli 2011, als sie dieses Plakat austeilten oder was auch immer, sorgten tausende engagierte Düsseldorfer an 1102 Tischen dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt. Faszinierend. Sonntagsgesetz von Konstantin, das Jahr 321. Alle Richter und Einwohner der Städte, auch die Arbeiter aller Künste, sollen am ehrwürdigen Tag der Sonne ruhen. Er hatte ein Sonntagsgesetz gemacht, das Jahr 321. Jetzt muss ich ganz ehrlich sein, ein Sonntagsgesetz wäre für mich kein Problem. Nicht schockiert sein. Ein Mittwochgesetz wäre auch kein Problem. Ein Donnerstaggesetz wäre auch kein Problem. Wenn der Staat mir sagt, ich darf nicht arbeiten, dann würde ich mich recht freuen, solange er mir bezahlt dafür. Aber was, wenn der Staat mir sagen würde, du musst am siebten Tag arbeiten. Du musst dann arbeiten. Also den Sabbat der Bibel, den musst du entweihen, aber den Sonntag, den musst du heiligen. Ey, dann hätte ich die Krise. Gut. Konstantin macht ein Sonntaggesetz. Hier ist der Konzil zu Laodicea. Das ist der Kaiser von Rom. Das ist sein Gesetz. Es liest sich ein bisschen anders wie das von Konstantin. Komm, wir übersetzen es. Christen sollen am Samstag, ursprünglich Sabbat, nicht juadisieren. Das ist katholisches, kanonitisches Gesetz. Christen sollen am Samstag nicht juadisieren, den Sabbat halten, sondern an diesem Tag arbeiten. Den Herrentag aber sollen sie besonders ehren. Wenn das Gesetz wird, dann habe ich die Motten. Dann kriege ich die Motten. Denn jetzt muss ich wählen zwischen Gott und diesem Kaiser. Stimmt ihr überein? Okay. Welches Gesetz wird dieses Europa erzwingen? Konstantins oder das von Rom? Er sagt ja, das ist mein Mahlzeichen. Jetzt schauen wir mal, wie die das machen. Das ist so raffiniert. Das ist so raffiniert. The EU must keep Sunday, says Catholic Church. Katholische Kirche, EU muss den Sonntag halten. Die katholische Kirche will die Sonntagsruhe im EU-Gesetz verankert haben. Das EU-Parlament debattiert zurzeit und so weiter über diese Dinge. Wir haben ja schon drüber geredet. Catholic Church and Trade Unions form Holy Alliance. Können wir übersetzen. Heiliges Bündnis zwischen katholischer Kirche und Gewerkschaften zur Durchsetzung der Sonntagshaltung. Gewerkschaften in ganz Europa veranstalten am 4. März kleine Protestmärsche und riefen die Regierungen auf, Unternehmen und Geschäfte zur Sonntagsruhe zu verpflichten. Es ist alles in diesem Jahr. Das ist 2012. Das ist nicht die Theologie des 19. Jahrhunderts, so wie ich immer wieder hören muss. Wenn wir reden über die Macht des Papsttums, ach, das ist die Theologie des 19. Jahrhunderts. Hallo, 2012. Das ist jetzt. Holy Alliance in Italy, protest against working on Sundays. Heiliges Bündnis in Italien protestiert gegen Sonntagsarbeit. Rom, Gewerkschaften veranstalten unter Zustimmung der katholischen Kirche in ganz Italien kleine Demos für den Sonntag. Das ist, was am Gange ist. Aber jetzt, wo ist das Gesetz? Wie kommt es? Wie kommt es? The Guardian, das ist der Hammer. Eurozone demands 6-day week for Greece. Die Eurozone fordert 6 Tage Woche für Griechenland. Wir haben ja jetzt eine neue Behörde, die das Geld austeilt. Wir haben eine Behörde, die sagt, wo es lang geht. Wenn ihr Geldprobleme habt, ihr Mitgliedsländer, wenn ihr existieren wollt in diesem neuen Europa, was jetzt beginnt in 2012, dann werdet ihr tanzen nach unseren Pfeifen. Komm, ich pfeife euch etwas vor. Regierungen in Athen unter Druck als eine Bedingung für ein zweites Hilfspaket, die 6-Tage-Woche einzuführen. Das ist ja faszinierend. Da musste ich ja ein bisschen stöbern. Und hier sind die Leutchen. Eine Bedingung für den zweiten Bailout könnten Arbeitsmarktreformen sein, von Mindestlöhnen bis zu flexiblen Arbeitszeiten. Jetzt müsst ihr überlegen, wie das gemacht wird. Wir haben eben gelesen, dass die Sonntagsallianz sich genau um diese Dinge bemüht. Jetzt kommt dieser neue Europarat und erzwingt es. Er erzwingt es. Griechenlands Kreditgeber in der Eurozone verlangen, dass die Regierung in Athen eine 6-Tage-Woche einführt, als Teil der strengen Bedingungen für das zweite Hilfspaket des Landes. Die Forderung stammt aus einem durchgesickerten Brief der Troika, der Geberländer, Europäische Kommission, Europäische Zentralbank und internationale Währungsfonds. Das ist ja faszinierend. Jetzt, wie wir das arbeiten, hilf mir da so ein bisschen. Anglo-Info, Arbeitszeit. Wie sind die gesetzlichen Arbeitsstunden für Angestellte in Griechenland? Und das gilt ja nicht nur für Griechenland, das ist ja nur das Muster. Das gilt für wen? Das gilt für alle. Die Regel Arbeitszeit ist 40 Stunden pro Woche. Das neue Arbeitsgesetz begrenzt die maximale tägliche Arbeitszeit auf 10 Stunden. Darfst also nicht länger wie 10 Stunden arbeiten. Das ist schon erstmal wichtig. Legt das Überstundensystem fest und beschränkt die Bezahlung von Überstunden. Also du bist beschränkt, du kannst nicht mehr Geld bekommen, viel mehr Geld für die Überstunden. Auch wenn du Überstunden arbeitest, du bist begrenzt auf 10 Stunden total. Darfst nicht länger arbeiten. Überstunden. Die maximale Wochenarbeitszeit von Angestellten einschließlich Überstunden ist 48 Stunden. Jetzt teil mal 48 durch 8 Stunden pro Tag. Wo kommt man da hin? Da kommt man auf 6. Also wenn du was verdienen möchtest, dann musst du 6 Tage die Woche arbeiten. Okay, machen wir weiter. Ruhephasen. Innerhalb von 24 Stunden muss die Ruhephase mindestens 12 zusammenhängende Stunden betragen. Angestellte haben das Recht auf eine zusammenhängende Ruhezeit von mindestens 24 Stunden, muss an einem Stück sein, pro Woche, was in der Regel den Sonntag einschließt. Also bitte. Du musst 24 an einem Stück Ruhe haben und der Sonntag ist dabei eingeschlossen. Wo in der Woche wollen wir 24 Stunden an einem haben, wenn es nicht an dem Sonntag ist? Also welcher ist der Ruhetag nach diesen Gesetzen? Der Sonntag. Und an welchen Tagen muss gearbeitet werden? An den anderen 6. Und wenn man nicht mitmachen will? Was dann? Es ist eine Regel. Es ist eine Bedingung. Wenn der Staat nicht die Bedingung nachkommt, was passiert dann? Dann verliert er sein Geld. Dann kann der Staat nicht mehr existieren. Der Staat ist hilflos. Der Staat darf nicht kommen und sagen, bei dir Adventist, 7. Tags Adventist, machen wir mal eine Ausnahme. Er darf nicht. Hier haben wir ein Sonntagsgesetz in ganz Europa. Ich habe noch mehr Informationen für euch. Das wird weltweit das System werden. Denn das ist das Moralsystem, angeblich für das Gut des Menschen, damit er Familie hat und Ruhe und anständige Arbeitszeit. Interessant auch noch, das zu sagen, dass es nicht geknüpft ist an die Zeit, wo der Konzern sich öffnet oder schließt. Das heißt, es können mehr Schichten eingestellt werden. Es können also Geschäfte 24 Stunden am Tag offen sein. 6 Tage lang, kein Problem.
Aber die Menschen selber dürfen nicht mehr wie 8 Stunden an dem Tag arbeiten. Also wenn ich in 24 Stunden offen haben will, dann muss ich 3 Gruppen Menschen anstellen. Was macht das mit Arbeitslosigkeit? Löst das Problem? Wie haben sie das Problem bis jetzt gelöst? Die Leute einfach mehr arbeiten lassen. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie gezwungen. Oh, brillant. Ich wundere, welcher Jesuit das geschrieben hat. Brillant. Sonntagsgesetz. Und es ist ein Wirtschaftsgesetz. Und du wirst nicht kaufen und verkaufen können, denn du wirst keine Arbeit haben. Jetzt kommt Gottes Vertrauen ins Spiel. Denn wir stehen kurz vor den letzten Ereignissen. Wall Street Journal. Defamation of Religion, the new international legal craze. Was sagen die denn da? Ich darf nichts gegen die Religion sagen. Sie haben es versucht, die Muslimländer es in der UNO durchzudrücken. Die UNO hat noch gesagt, nein. Und was haben sie dann gemacht? Dann haben sie den Konsulat, den Konsul, Botschafter in Libyen erschossen. Und sagt, ihr wollt nicht diese Moralgesetze? Sie werden sie kriegen. Sie gebrauchen die Moslems, um diese Moralgesetze zu bekommen. Ich bin ein Terrorist, laut Vatikan. Der Vatikan sagt, wenn du das Papsttum oder die Religion kritisierst, dann qualifizierst du als Terrorist. Ich darf also nichts dagegen sagen. Also muss ich es jetzt sagen und ganz schnell. Die Bibel sagt, die Vereinigten Staaten werden auch dieses Gesetz einführen und werden dazu beitragen, denn sie sind ja die Polizei der Welt, dass diese Rechtslehre, die auf die Vernunft des Papsttums, damit die Familie wieder aufrechterhalten wird und dass Menschen wieder menschenwürdig leben können, dass das ein universales Gesetz wird, ist doch logisch. So wird der Sonntag ein universales Gesetz. Und Amerika wird mit seiner militärischen Macht dafür sorgen, dass ein Land, das diese Menschenrechte nicht akzeptiert, kein Bestehungsrecht in der neuen Weltordnung hat. Battlefield US, Americans face arrest as war criminals. Schlachtfeld USA, Amerikaner droht unter Armeegesetz Verhaftung als Kriegsverbrecher. Lukas sagt, die Menschen werden in Ohnmacht sinken vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Senat billigt unbefristete Internierung und Folter von Amerikanern. Das ist ja unerhört in unserer Zeit. Die Bibel sagt, sie wird alle zwingen. Ob das mit der Verfassung Amerikas übereinstimmt oder nicht. Die Bibel sagt es, hier ist es. Die erschreckende Gesetzgebung, dass Amerikaner ohne Anklage oder Prozess unbefristet verhaftet, interniert, gefoltert und verhört werden dürfen, wurde vom Senat am Donnerstag mit einer überwältigenden Mehrheit von 93% der Abgeordneten verabschiedet. Lediglich 7 Mitglieder des US-Senats stimmten gegen den National Defense Authorization Act, obwohl die ACLU und besorgte Bürger landesweit gewarnt hatten, das Gesetz wäre zum Schaden der allgemeinen Bürgerrechte und Freiheiten in Amerika. Es ist Gesetz! Senate approves indefinite detention and torture of Americans. Senat billigt unbefristete Internierung und Folter von Amerikanern. Sind wir in einer Zeit, wo das, was in der Bibel vorhergesagt wird, jetzt passiert, ja oder nein? Hilf mir. Ja. Hat Obama dieses Ding unterschrieben? Hat er die Exekutivorder über Kriegsrecht unterzeichnet? Hat er es gemacht? Das ist Russian Television hier. Als sich die Leute letzten Freitagabend zur Happy Hour aufmachten, unterzeichnete Präsident Obama ein Exekutivorder, die ihm womöglich ermächtigt, in Friedenszeiten oder während einer nationalen Bedrohung das Kriegsrecht in den USA auszurufen. Er hat die Macht. Zur Unterstützung solcher Pläne und Programme hat er diese diese Dienste nötig. Viele Amerikaner stellten schockiert fest, dass diese Order dem Präsidenten praktisch unbegrenzte Macht über US-Bürger und ihr Eigentum verschafft. Man kann nicht kaufen, man kann nicht verkaufen, man kann keine Arbeit bekommen. Es ist eine interessante Zeit, in der wir leben. Nach einer Pressemeldung des Weißen Hauses mussten die USA eine industrielle und technologische Basis haben, die die notwendige Landesverteidigung abdecken und ihren Beitrag zur technischen Überlegenheit ihrer nationalen Verteidigungsausrüstung leisten kann. Gut, der nächste interessante Bericht. House passes $662 billion Defense Bill. Parlament billigt Verteidigungsetat von $662 Milliarden. Noch nie in der ganzen Geschichte der Vereinigten Staaten ist so viel Geld bewilligt worden für die Verteidigung. Ich dachte, die großen Kriege wären vorbei. Wieso so viel Geld jetzt für dieses System? Erwarten Sie etwas? Muss dieser Staat etwas durchführen, was die Bibel sagt, er tun wird? Nicht nur im zivilen Rahmen, in Justizordnung, Terror und all diesen Dingen? Vielleicht wird da ein Krieg kommen, ich weiß es nicht. Die Bibel sagt, es werden Kriege geben bis zum Ende. Matthäus sagt es. Sie warnen vor einem Weltkrieg. Westliche Syrien-Politik könnte Dritten Weltkrieg entfachen. Ich weiß nicht. Council on Foreign Relations, ich meine, das ist die CFA. Die schreiben, dass es Zeit ist, um Iran anzufallen. Kritiker einer Militäraktion gegen den Iran gehen davon aus, ein US-Schlag wäre viel gefährlicher, als den Iran einfach eine Bombe bauen zu lassen. Keineswegs, argumentiert dieser ehemalige Pentagon-Verteidigungsplaner. Ein sorgfältig geplanter Angriff könnte Washington Geld sparen. Sie reden von Krieg, das Kriegsgeschrei, Zeit, den Iran anzugreifen? Russland und China warnen Amerika vor einem Angriff. US-Konzern Netanyahu kann vielleicht angreifen. Also, und Mofats könnten Iran angreifen. Die Vereinigten Staaten sind in Sorge. Der Zusammenschluss von Shaul Mofats und seiner Kadima-Partei zu einer Regierung mit Premierminister Benjamin Netanyahu könnte jederzeit zu einem Angriff auf den Nuklearanlagen des Irans führen. Und jetzt gerade bei der UNO malt er dieses Bildchen da mit seiner Bombe, die er da macht und sagt, hier sind wir. Der Iran darf nicht einen Schritt weiter. Natürlich arbeiten die zusammen. Lest mal in den Medien, was dieser Mann mit den CIA und den FBI und all diesen Dingern zu tun hat. Der ist ja groß geworden in den Vereinigten Staaten. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu zog am Donnerstag eine rote Linie für Irans Nuklearprogramm. An dem Punkt, wo der Iran beinahe genug hoch angereichertes Uran für die erste Bombe angesammelt hätte und äußerte sich zuversichtlich, dass die UNO seine Sicht teilen würde. Naja, die haben ja auch ihr religiöses Spiel. Sie erwarten ja ein Armageddon da in der Mitte. Vielleicht will der Drache, der hinter den Kulissen dem Tier die Macht gibt, noch ein Schauspiel bereiten. Ist mir egal. Ist mir nicht egal, dass Menschen leiden. Was mir wichtig ist, die Bibel sagt, das Mahlzeichen des Tieres wird erzwungen werden. Und das sehe ich. Und da brauche ich nicht nach dem Mittelosten gucken und ich brauche auch nicht wissen, ob da ein Krieg hier kommt oder ein Krieg da kommt oder Kriegsgeschrei hier ist oder da ist. Ich muss meine Augen hier auf Europa und Amerika und auf diese Dinge richten. Denn bald kommt da eine Wahl zwischen dem Mahlzeichen des Tieres und dem Siegel Gottes. Und darum geht's. Panetta, Pentagon für Angriff auf den Iran bereit? Das sind die hohen Persönlichkeiten. Das sind die Minister, die dafür verantwortlich sind. Alle sind so bereit für Krieg. Ob dieser Krieg kommt oder nicht, das ist hier nicht meine Sache. Panetta bestätigt damit die Bemerkung von US-Botschafter Dan Shapiro auf Israels Armeesender am 17. Mai 2012. Washington habe seinen Militärplan parat, sollten diplomatische Gespräche nicht den notwendigen Druck auf den Iran ausüben. Also sie sind voll verfügbar. Alles ist bereit, es kann passieren. Ob es passiert oder nicht, nicht meine Sache. Daniel 12, Vers 1 sagt, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab. Das ist, was die Bibel sagt. Seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit, aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und das ist der springende Punkt. Haben wir genug Glauben? Verstehen wir die Ereignisse und die Geschehen auf der Weltbühne genug, um einen festen Entschluss zu machen, sich auf die Seite Christi zu stellen oder auf die Seite des anderen? Wo stehen wir? Und wenn wir den Entschluss machen, wir stellen uns auf die Seite Christi, dann wissen wir genau nach den Gesetzen, die wir heute gesehen haben und den Umständen, die wir gesehen haben, dass es sich nicht lohnt, nach Südafrika zu rennen. Es lohnt sich auch nicht, nach Amerika zu rennen oder nach Asien zu rennen oder nach Australien oder Neuseeland oder Antarktika zu rennen, denn er hat alles im Griff. Es gibt nur einen, auf den wir hoffen können, und das ist Jesus Christus. Haben wir genug Glauben, um zu sagen, ich stehe bei Jesus Christus, ich halte mich an sein Gesetz? Denn wenn er, der Mächtigste, die mächtigste Persönlichkeit im Weltall ist, dann kann er mich ja auch hüten gegen diese andere Macht. Und wenn er versprochen hat, dass in dieser Zeit des Trübsals mein Wasser und mein Brot gewiss ist, dann kann ja kommen, was will, oder? Haben wir genug Glauben? Oder denken wir noch immer, es kann nicht passieren zu meiner Lebzeit. Brüder und Schwestern, ob es dieses Jahr passiert oder nächstes Jahr passiert oder in 10 Jahren passiert, das ist heute nicht die Sache. Was Sache ist, so wie es jetzt steht, kann es morgen passieren. Ich habe gestern noch gesagt in dem Vortrag, der nächste ist Libanon. Zufällig gesagt. Gestern Abend die Nachrichten angeschalten. Libanon. Wir stehen jetzt bei diesen Ereignissen. Nicht, dass wir hier große Propheten oder was sind. Es ist einfach nur die Bibel lesen. Das sind die Tatsachen. Bitte, wir können nicht mehr den Kopf in den Sand stecken. Das ist die Theologie der Adventbewegung. Komm, wir einigen uns wieder. Wir hassen keinen. Wir hassen keine Juden, wir hassen niemand. Alle Menschen sollen zu Christus kommen. Aber wenn wir nicht stehen zu unserem Glauben, zu wem sollen sie dann kommen? Zu wem sollen sie dann kommen? Sie müssen sehen, aho, warum machen diese Leute das? Sie beruhen sich auf die Bibel. Komm, wir schauen mal, ob die Bibel das sagt. Die Bibel sagt das. Es werden Tausende sich zu diesen Menschen stellen, wenn wir nur den Mut haben, um es zu tun. Amen. Kommen wir beten. Lieber Heiland, der Tisch ist gedeckt. Da ist nichts, was wir in unserer menschlichen Schwäche ändern können an diesem System, woran der Drache jetzt schon Jahrhunderte arbeitet. Und jetzt vor unseren Augen erfüllen sich diese Dinge, die geschrieben stehen im Buch der Offenbarung. Und ein Volk steht bereit, eine Wahl zu machen. Und eine Welt steht bereit, eine andere Wahl zu machen. Hilf uns, damit viele, viele das Beispiel folgen können und dass sie sich zu Christus bekehren und sich unter seinem Schutz stellen und ihm gehorchen und seinen Geboten und seinem Recht und seinen Idealen. In Jesu Namen. Amen.